Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel. SynPax bringt frischen Wind in KYC und KYB. Schluss mit nächtelangen Dokumentenwälzen und Copy-Paste-Marathons. KI liest Handelsregister, analysiert Beteiligungsstrukturen und liefert belastbare Evidenz auf Knopfdruck. Das heißt, weniger manuelle Arbeit, vollständige Compliance-Daten und schnellere Onboardings. Und ja, auch beim Thema Geldwäsche schauen wir ganz genau hin. Für Banken und Fintechs, die Compliance nicht nur abhaken, sondern smart lösen wollen. SynPax, damit KYC endlich so digital wird wie der Rest des Bankings.
Hallo und herzlich willkommen bei Payment und Banking, eurem Lieblings-Finance-Podcast. Nachdem wir die letzten Male immer sehr junge, neue Fintechs am Start hatten, bin ich sehr froh, dass wir heute wieder mal, ich würde sagen, einen durchaus sehr etablierten Player am Start haben. Worldpay, die liebe Virginie ist heute bei mir zu Gast, die wir gleich noch vorstellen werden. Und ich finde, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das gerade sehr gut in den Zeitgeist passt. Wir werden uns nämlich ein bisschen anschauen, das Thema Payments, wie sich das im Kontext AI auch verändert. Und da, glaube ich, sehr, sehr spannend das ganze Thema Agentic Payments. Um das einfach mal anekdotisch ein bisschen griffbereit zu machen, ein bisschen einfacher zu erklären. Stellt euch vor, ihr sitzt Freitagnachmittag im Büro, habt nächste Woche eine Teamreise und dann wird ein Termin verschoben. Ihr habt eigentlich alles schon gebucht an dem Kalender und dann müsst ihr kurzfristig irgendwie ein Hotel umbuchen oder in eine andere Stadt buchen. Ihr müsst Flüge umbuchen oder stornieren. Und mittlerweile haben wir dank Language Models und Agents die Möglichkeit, vieles auszulagern, was ja super hilfreich ist. Aber wie das dann im Detail funktioniert, was das für den Zahlungsverkehr bedeutet, welche infrastrukturellen, technischen Fragen, vielleicht auch regulatorischer Natur man sich da stellen muss, freue ich mich wirklich, dass wir heute dann einen kleinen Deep Dive machen. Aber bevor ich zu viel wegnehme, Virginie, nochmal herzlich willkommen von unserer Seite. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Stell dich doch mal in 2, 3 Sätzen vor, erzähl uns, was du so machst, wo du herkommst und gerne auch ein paar Takte zu Worldpay. Ich glaube, jeder hat es sicher schon mal gehört, aber sag uns mal noch so ein bisschen, wo ihr unterwegs seid, wie ihr euch im Zahlungsökosystem wiederfindet, damit wir alle wissen, wovon wir heute sprechen.
Also, schön, dass du da bist. Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast und auf das Thema. Ich bin Virginie Daniel. Ich bin Head of Sales in Europa für Worldpay in verschiedenen Ländern. In das, was wir nennen Kontinental Europa, also Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und die Dachregion. Bin Französin, wie man das vielleicht ein bisschen hört. Leider ist mein Akzent nicht ganz so weggegangen, aber ganz lange in Deutschland gelebt, mehr als 20 Jahre. Und entsprechend freue ich mich auf einen Podcast auf Deutsch heute zusammen.
Ich freue mich auch und da haben wir zumindest was Kleines gemeinsam. Ich bin Österreicher, das heißt, wir haben heute einen österreichischen Dialekt und einen leicht französischen Dialekt. Das macht also die Sache doch gleich viel charmanter, würde ich sagen.
Es gehört eine bunte Mischung her. Super. Ja,
sehr gut. Bevor wir loslegen, jetzt hast du kurz gesagt, du bist also für Kontinentaleuropa zuständig, viele unterschiedliche Länder. Ich glaube, da schauen wir vielleicht auch nochmal auf ein paar Unterschiede, vielleicht auch, wie so Zahlung da gehandhabt wird. Sag nochmal vielleicht 2, 3 Takte zu Worldpay an sich, wo das Unternehmen herkommt und was auch so ein bisschen in der Vergangenheit, ich sage euer Brot- und Buttergeschäft ist und war und wo ihr vielleicht, das ist, glaube ich, eine schöne Brücke zu dem bisschen innovativeren Thema, das wir uns heute gesucht haben, wo ihr euch vielleicht hinentwickeln wollt, so in den kommenden Monaten und Jahren.
Also Worldpay, wir sind bekannt in der Welt, weil wir für Großkunden Zahlungen ermöglichen. Ja, wir sind wirklich ein Payment Provider oder ein Acquirer. Was bedeutet das? Wir sorgen, dass ein Händler weltweit Geld von seinen Kunden bekommen kann. Es klingt einfach, ist aber nicht. Dafür haben wir eine ganz lange Expertise. Wir sind schon über Jahrzehnten auf dem Markt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Es macht uns ganz anders als andere auf dem Markt, weil wir wirklich in der Lage sind, diese Zahlungen in Amerika, in Südamerika, in Europa, überall, im Middle East oder in APAC zu ermöglichen. Wir arbeiten mit, was wir nennen, die Zahlungsnetzwerken, also mit Visa, Mastercard, aber auch mit der Domestik, also mit den lokalen Netzwerken, wie zum Beispiel für Deutschland Girocard, in Frankreich mit Carte Bancaire, in Spanien mit Retsys und so weiter. Und wir handeln diese Komplexität eigentlich für den Händler. Wir sorgen dafür, dass der Händler in Ruhe sich auf seinem Geschäft fokussiert und wir zahlen ihm jeden Tag praktisch die seine Verkäufe, seine Zahlungen aus.
Vielen Dank, dass du uns nochmal abgeholt hast und uns Worldpay eingeordnet hast. Das ist ja wirklich eine riesige Geschichte auf der ganzen Welt. Korrigier mich, du hast jetzt die Händler schon angesprochen. Ihr seid schon eher im klassischen Retail-Geschäft, das heißt auch viel, glaube ich, im stationären Handel beheimatet. Kannst du noch so ein bisschen was zur Kundenstruktur sagen?
Ja, also,
weil das finde ich auch ganz spannend, wenn wir so agentic AI besprechen.
Wir sind ursprünglich natürlich im stationären Geschäft. In verschiedenen Ländern haben wir gestartet, in UK, in Amerika und so weiter. Und dann sind wir sehr schnell auch, haben wir unsere Expertise im E-Commerce aufgebaut. Das bedeutet, dass wir die Internationalität haben, was das E-Commerce benötigt. Es gibt für das E-Commerce keine Grenzen. Und Worldpay ist perfekt dafür, dass wir ermöglichen, einen Händler auch seine Waren international zu verkaufen und in verschiedene Währungen zu agieren. Und wir haben aus dieser E-Commerce-Expertise, wir haben uns sehr stark international entwickelt, aber auch sehr stark in verschiedene Branchen. Nicht nur im Retail, du hast zum Beispiel die Travel, also die Reiseindustrie auch erstmal erwähnt. Da sind wir sehr, sehr aktiv. Wir ermöglichen, dass die Airlines weltweit praktisch Zahlungen annehmen. Wir sind auch in der Digitalwelt, was sich sehr stark entwickelt. Also egal, ob du praktisch ein Abonnement abschließen willst oder eine Studie kaufen willst, dann ermöglichen wir das durch unsere Zahlungsmethoden überall in der Welt. Also in auf verschiedenen Kontinenten, aber auch nicht nur im Stationär. Wir haben uns sehr stark im E-Commerce entwickelt und in verschiedene Branchen.
Super spannend. Und ich würde sagen, lass uns doch direkt jetzt mal reingehen. Ich habe jetzt in der Anmoderation, finde ich, ein sehr, sehr flapsiges Beispiel genommen. Reiseumbuchung oder Reisebuchung generell, Hotelbuchung, wofür man ja super Agents nehmen kann. Und wenn man so die News auch der letzten Woche verfolgt, bin ich als Österreicher eigentlich auch ganz stolz darauf, das Thema Open Claw. Also quasi jeder kann jetzt seinen eigenen Agent haben, was bis dahin führt, dass Mac Minis ausverkauft sind und. Also es passiert ja furchtbar viel in dem Bereich Agentic und an vielen Prozessen. Jetzt haben wir Reisen genannt. Du hast gerade, glaube ich, schon Abonnements mitgebracht. An ganz vielen Prozessen hängt ja tatsächlich Zahlungsverkehr am Ende der Nahrungskette mit drinnen, weil wenn Services gebucht werden, wollen die auch bezahlt werden. Bevor wir jetzt schon konkret auf Use Cases gehen, wo gerade der Markt steht, lass uns wirklich mal ganz basic anfangen, technologisch, wie funktioniert Agentic Payments und was sind vielleicht Unterschiede, sage ich mal, zum normalen Clearing, zum normalen Vier-Parteien-Kartensystem oder was kommt da sozusagen im Hintergrund on top, dass wir wirklich mit Agents, mit Hilfe von AI bezahlen können, ohne, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, kein Mensch mehr sozusagen interagieren muss.
Genau, also das ist, wenn man das ein bisschen nochmal überlegt, was alles passiert ist die letzten 10 Jahre mit dem E-Commerce, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir einen Kauf beim Bezahlen, beim Klicken auf Bezahlen, haben wir tatsächlich einen Kauf ermöglicht Ne? Und das Geld wird bei dem Händler ankommen. Das ist, dass diese Checkout und Klicken auf Einkaufen und das Geld, das es bei dem Händler ankommt, es erfragt eine richtige Zusammenarbeit und Payment-Infrastruktur dahinter. Es hat sich sehr weit entwickelt, diese Payment-Infrastruktur hat sich sehr weit entwickelt von den traditionellen Kartengeschäft. Wir haben die letzten Jahre gesehen, wie viel zusätzliche Zahlungsmethoden dazu gekommen sind und auch praktisch die neue Wallet, also diese digitale Wallet, wie zum Beispiel die ganze Xpay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, wo man eine Zahlungsmethode, eine Karte in seiner Wallet, Digital Wallet hinzufügt und damit nochmal dieses Checkout-Prozess vereinfacht und versichert. Ja? Das ist alles passiert. Was spannend wird jetzt, und das ist die nächste große Schritte, das ist das sogenannte Agentic Payments. Die Idee ist, dass künftig nicht mehr Menschen kaufen und bezahlen, sondern dass man praktisch ein Software-Agent hat, was den Auftrag für den Kauf und für die Zahlung, also dass er agiert eigentlich. Also der Mensch ist nicht mehr, kauft nicht mehr und zahlt nicht mehr, sondern ein Software-Agent. Das nennt man das Agent-Commerce. Das ist natürlich mit den mit der Erscheinung von dem ganzen AI, also künstliche Intelligenz und AI-Tools, auf einmal hat man praktisch diese nächste Evolution. Wir sind von dem E-Commerce vor 10 Jahren zum Mobil-Commerce vor 5 Jahren zu der nächsten Evolution, die nächste Stufe. Das ist die Agentic-Commerce. Und ohne das alles, ohne das E-Commerce und ohne diesen Mobile-Commerce, wären wir nicht jetzt da, wo wir sind. Das bedeutet, für Player, für Payment-Provider wie Worldpay, die sich sehr stark entwickelt haben im E-Commerce und weiter sehr stark entwickelt haben im M-Commerce, ist für uns natürlich der Schritt zum Agent-Commerce vereinfacht, weil wir haben praktisch unsere Infrastruktur Step by Step die letzten Jahre angepasst. Vielleicht haben wir da eine bessere Position als andere, die es schwieriger haben werden, wenn sie praktisch nicht sich so stark entwickelt haben die letzten Jahre, wie wir das gemacht haben.
Gut, dass du das ansprichst, weil genau das Thema Infrastruktur, wenn wir jetzt schauen, die Software bucht versus der Mensch bucht. Ich kann mich erinnern, ich bin eigentlich so mit der PSD2 in den Zahlungsverkehr reingerutscht, na, wo sozusagen viel geöffnet wurde, aber auch noch vieles unklar war. Manche Prozesse auch einfach für den Endkonsumenten nicht super schön. Ich werfe mal so schöne Begriffe in den Raum wie SCA, also man muss ja auch überprüfen, genau, wer sitzt sozusagen vor dem Screen.
Genau.
Payment Initiation, dann brauche ich dafür vielleicht eine zweite SCA und vieles. Und das ist ja dann auch sozusagen mit Aufgabe von euch gewesen, da trotzdem einen schönen Payment-Prozess zu bauen, dass ich am Ende des Tages, du hast die Wallets angesprochen, da nur noch entweder mit Face ID oder vielleicht mit Fingerprint das auslösen kann. Das war schon eine spannende Journey. Aber vielleicht so die erste Frage, die mich interessiert, wenn jetzt nicht mehr der Mensch bezahlt, sondern eine Software, wie funktioniert das dann sozusagen im Hintergrund? Ich habe ja dann streng genommen keinen Menschen, Stichwort SCA, also Strong Customer Authentication, der da vor mir sitzt, sondern eine Software, die vielleicht auch für ganz viele unterschiedliche Personen bucht. Das heißt, was muss da sozusagen technisch in dem ersten Schritt umgesetzt sein und was muss man da vielleicht auch noch regulatorisch beachten?
Gut, also große Frage, ja. Ich fange an mit der Technik.
Sehr gut.
Im E-Commerce hat man natürlich schon praktisch, also ich habe es gerade gesagt, das ist eine Evolution. Was wir getan haben die letzten Jahre, war praktisch mehr Zahlungsmethode und die sichere Zahlungsmethode zu ermöglichen. Wie hat man das gemacht? Man hat verschiedene Aspekte benutzt oder verschiedene Sicherungsmethoden, Sicherheitsmethoden benutzt. Wir nennen das zum Beispiel Authentication und Tokenization. Authentication, das hast du gerade genannt, mit SCA, diese Strong Customer Authentication. Es wurde in Europa sehr stark eingeführt. Es ist die Anforderung, dass man praktisch für jede Zahlung, dass der Käufer oder Karteninhaber oder Zahlungsgeber sich identifiziert und stark identifiziert anhand von verschiedenen Parametern. Ja? Als er das tut, dann, als er sich identifiziert, also diese Authentication, dann nutzt man praktisch die Authentifizierung, um seine Zahlungsdaten auch zu verschlüsseln, um sie zu verschlüsseln. Mhm. Das nennen wir diese Tokenization. Diese Prozesse, die dann stattgefunden haben die letzten Jahre, wo man praktisch jede Karte tokenisiert hat, und ist hier jetzt sehr wichtig, weil im Sicht von der neuen Komplexität von Agentic Commerce werden wir zurückgreifen auf diese Prozesse, Tokenization-Prozesse. Mhm. Die werden noch wichtiger natürlich, weil wenn der Mensch nicht mehr kauft, wenn der Software-Agent kauft, müssen wir dazu uns versichern, dass er agiert im Namen, im Auftrag von dem Karteninhaber.
Uh-huh.
Ja? Wir müssen sicher sein, dass er praktisch, dass der Umgebung, die Umgebung, in dem er sich bewegt, ein vertrautes Umgebung ist. Dafür braucht man auch Fraud Prevention uh-huh. Tools. Und natürlich muss man auch die ganze praktisch Policies definieren. Also, wer gibt den Auftrag? In welchem Kontext? Auf welche Zahlungsmethode hat der Software-Agent Zugriff? Wie mhm. ist diese Zahlungsmethode registriert? Unter welchem Token? Und so weiter. Also, es sind verschiedene Bausteine und Elemente, die wir in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben für das E-Commerce und für die Wallet, für das Mobile-Commerce, die man wieder für Agentic-Commerce, für diese neue Infrastruktur nutzen wird. Nicht nur das, wir als Worldpay, als PSP, wir müssen auch praktisch dafür sorgen, dass unsere ganze Payment-Infrastruktur vollautomatisiert ist. Weil wenn die Agenten, die Agentic Commerce Agenten Software sind, dann müssen sie praktisch anhand von API die Zahlungsprozesse initiieren können. Das ist ein Sales, also ein Einkaufstransaktions oder ein Kauftransaktion oder ein Refund und so weiter. Also wir müssen dafür sichern, dass unsere ganze Payment-Infrastruktur anhand von vollautomatisierter API für die Agentic Commerce Agent zur Verfügung steht. Das ist unsere Rolle als PSP. Und man muss sich vorstellen, dass wir einen Teil davon spielen, aber zum Beispiel die internationale Scheme Visa und Mastercard spielen auch eine ganz große Rolle. Sie betreiben das Geld, ja, und müssen auch sich praktisch mit ihrer Infrastruktur anpassen. Also es gibt im Agentic Commerce, in Zahlung, in unserem Zahlungsökosystem verschiedene Layer. Wir als PSP betreiben ein Layer mit unserer Payment-Infrastruktur, die wir vollautomatisieren. Und die AI-Plattform betreiben einen anderen Layer, die sie auch für diese Welt anpassen müssen. Und dann die Scheme, Visa, Mastercard, Girocard, Card Bancaire und so weiter, müssen auch praktisch ihren Layer, ihre Plattform anpassen. Jeder hat gerade viel zu tun, sodass es dann alles praktisch zusammen, dass wir das ermöglichen.
Jetzt hast du das Feld, finde ich, einmal total schön aufgemacht, sozusagen, wie sieht es vorne aus beim Einkauf, was passiert hinten im Settlement, was gibt es schon, Stichwort Tokenisierung, was kann man heute schon tun oder was gibt es schon, um Fraud vorzubeugen. Lass es uns vielleicht wirklich mal ganz exemplarisch durchspielen, so an ein, zwei Prozessen. Also ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Beispiel. Ich sage jetzt meinem, ich bleibe bei dem einfach bei dem Thema OpenClaw Agent, hey, schau doch mal, was ich letzte Woche bei Rewe eingekauft habe. Das war mein Wocheneinkauf. Ich hätte genau dasselbe nochmal morgen um 16 Uhr geliefert. Bitte bestell das. So, das heißt, ich habe jetzt quasi meine Aufgabe, meinen Wocheneinkauf zu machen, an den Agent ausgelagert. Jetzt wäre meine erste Frage, du hast es, glaube ich, als ersten Punkt angesprochen. Wie stellt Worldpay jetzt beispielsweise fest, dass das tatsächlich von mir kommt? Du hast so Sachen wie Umgebung angesprochen, andere Themen. Also wie funktioniert so mal das Thema Authentication im Agentic Payment-Bereich? Das ist, glaube ich, mal eine spannende Frage, die ich mir gern mit dir anschauen würde.
Also erstmal muss der Agentic Commerce Agent, der muss sich erstmal nachweisen. Also er selber muss beweisen können, dass er für diesen Kauf autorisiert ist. Wenn es geht um Payment, um Zahlung und um Execution, also er muss dann praktisch die Zahlung auslösen können. Und um das machen zu können, muss er einen Zugriff haben auf eine Payment-Einzahlungsmethode. Ja? Die Zahlungsmethode, wir denken, das wird sicherlich einfacher sein, wenn er einen Zugriff hat auf eine Wallet, also ein Digital-Wallet, wo er praktisch autorisiert ist, diese Wallet zu verwenden. Und hinter der Wallet sind Payment Credential, also ich habe von Tokenization vorher gesprochen, dieses Credential, dieses Token hinter der Wallet wird dann praktisch von dem Agent benutzt, um anhand von diesem API, also die Zahlungsprozesse aus unserer Infrastruktur, wir werden an dem Agent API zur Verfügung stellen, sodass er praktisch die Zahlung initiieren kann. Also es wird sicherlich eine Reihe an viel ist noch nicht definiert. Ja, das muss man sagen. Wir haben die erste Transaktion in Amerika, aber viel findet gerade statt an Entwicklung und in diesem Prozess. Man fängt an, dadurch, dass jeder praktisch seine Infrastruktur anpasst und so weiter, man fängt an zu verstehen, wie ein Agent praktisch, was er machen muss, wie er sich authentifizieren muss, welche Regeln erfolgen muss, welche Permission er haben wird wie er praktisch anhand von den existierenden Infrastruktur, Token, API dann agieren kann. Das ist definiert.
Gerade
es gibt noch viele offene Fragen. Wir stehen vor einer großen Frage, die ist eher so rechtlich.
Schauen wir uns gleich an.
Natürlich, die rechtliche Grundlage kann nur geprüft werden, wenn die ganzen Use Cases ganz klar definiert sind. Und dadurch, dass alle momentan sich anpassen, ihre Infrastruktur entwickeln und so weiter, sind die Use Cases, wir sind am Anfang von diesen Use Cases, und dann werden wir sicherlich durch diese ganze genaue Use Cases werden dann die rechtliche Grundlage definiert.
Definieren. Aber könnte ich es mir dann vielleicht so vorstellen, also wenn ich ja heute beispielsweise weiß, dass ich alle 2 Wochen bei Amazon bestelle, dann kann ich ja zum Beispiel heute diesen Händler, wie wir das nennen, whitelisten. Das heißt, der fragt nicht jedes Mal, dass ich mich authentifizieren muss, sondern ich schenke sozusagen das Vertrauen, ich kann das whitelisten. Könnte das ähnlich aussehen, dass ich sage, okay, ich, Kevin, habe meine 1, 2 Agents, denen vertraue ich, von denen möchte ich, dass die meine Buchungen übernehmen, oder dass ich sage, der darf das machen, aber er darf zum Beispiel jetzt nicht ein Auto kaufen, ich sage jetzt irgendwas, oder er darf zum Beispiel Zahlungen bis zu 500 Euro ohne Freigabe machen, aber dass ich sozusagen als Individuum diese Benchmark setze und ihr dann als Payment Service Provider dann sagt, okay, ob diese tokenisierte Zahlung jetzt von mir mit einer Card Non-Present, wie wir ja sagen, sozusagen im Online-Commerce jetzt ja immer Card Non-Present-Zahlungen, ob die jetzt von mir kommt oder von dem Agent, dem ich mein Vertrauen gegeben habe, solange der Token mir zuweisbar ist, kann man das dann ausführen. Ist jetzt ein bisschen technisch, aber könnte so in etwa die Journey aussehen?
Ja, also der Use Case, was du definiert hast, ne, der existiert und ja, es wird so sein, dass du praktisch erstmal definieren musst, was ist mein Budget und bei welchem Händler möchte ich dir, Agent, ein Recht geben. Also ich werde dir eine Whiteliste definieren, sodass du bei den Händlern, mein Supermarkt, mein Reisebüro, meine Hotelbuchungsplattform, ja, da kannst du praktisch für mich Aufträge geben. Und du darfst diese und diese Wallet nutzen. Das sind meine präferierte Payment Method. Ja, also es wird der erste Schritt sein. Und dann kommt natürlich die rechtliche Grundlage. Was darf der Agent muss natürlich identifiziert sein. Und dann wird es eine rechtliche Grundlage, also wie darf er agiert, was passiert, wenn etwas schief geht und er praktisch einen Auftrag gibt, was du eigentlich nicht so gedacht hattest. Wer haftet dafür? Ist es der Agent? Ist es diese Agent-Plattform? Oder bist du, haftest du dafür? Und so weiter. Also da wird es kompliziert, weil ich denke, dass wir noch von der Stufe sind. Wir sind eher in der technischen Entwicklung und technische alle agieren eigentlich sehr schnell. Der Markt ist da. Wir haben Worldpay ein Report geschrieben über Agentic Commerce. Ich freue mich bei jeder Anfrage und lasse es gern zukommen, wo wir wissen, dass in Europa, zum Beispiel in UK, man findet das Thema sehr interessant. Die Consumer sind sehr interessiert, in Amerika auch und so weiter. Wir haben Land pro Land praktisch geprüft, wie schnell es sich im Sicht von dem Konsumenten entwickeln kann. Allerdings, ich denke, dass die rechtliche Grundlage wird praktisch die nächste Herausforderung.
Spannend. Wir schauen gleich auf die länderneue Umfrage. Ich habe ja auch schon reingelesen und fand das ganz spannend und wir verlinken die auch gerne in den Shownotes. Habe ich mir gerade nochmal eine Notiz gemacht. Aber lass uns nochmal ganz kurz auf Regulatorik schauen. Ich nehme jetzt ein ganz basic Beispiel. Ich habe ja früher viel auch Payments Regulation mitgemacht und dann gibt es ja oft so banale Themen. Was mache ich zum Beispiel? Du hast auch schon das Thema Travel angesprochen. Wenn jetzt jemand eine Telefonbuchung machen möchte, ne, dann gibt es dann sozusagen unter der Payment Service Directive gewisse Ausnahmen. Und jetzt, du hast es ja gut auf den Punkt gebracht, PSD3 kam erst unlängst auf den Markt, wird gerade umgesetzt. Das Thema Agentic Payments wurde da jetzt notwendigerweise nicht berücksichtigt. Welchen Rahmen haben wir eigentlich gerade in Europa, um sowas überhaupt umzusetzen? Und vielleicht aus deiner Warte gesprochen, finden da gerade schon Gespräche statt? Weil wir haben in Europa, das kann man jetzt auch so ein bisschen aus dem Payments-Bereich rauslesen, immer so ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht etwas langsamer sind. Du hast die USA angesprochen. Ich glaube, ihr habt euch auch China angeschaut. Ist es überhaupt realistisch, dass bei uns zeitnah Agentic Payments unter Anführungszeichen mehrheitsfähig werden? Oder wird das in dem Stile bei uns vielleicht gar nicht so stark passieren, weil uns eben der rechtliche Rahmen fehlt? Wie ist da deine Einschätzung?
Also gute Frage. Ich denke, dass es natürlich, wir wissen, dass die im Grunde genommen die Innovationen werden stärker, sind stärker da in auf andere Kontinenten, in Amerika, in APAC, wird es schneller gehen als in Europa. Du hast die PSD2 genannt. Das war eine ganz große Arbeit in Europa, dass wir uns wirklich gegen Fraude aufrüsten, indem wir eine starke Authentifizierung befördern. Ja. Es wird uns helfen, also die Arbeit, die wir die letzten Jahre in Europa an Angst von Strong Customer Authentication wird uns helfen, weil das wird ein zentrales Thema in der rechtlichen Grundlage spielen. Wer ist der Nutzer? Wer ist der Anbieter von dem Agent? Und wer haftet, wenn eine falsche Zahlung zum Beispiel ausgeführt wird? Und so weiter. Also diese ganze Themen, die wir dann bearbeiten müssen, besonders in Europa, das, was wir die letzten Jahre getan haben, an Anfang von Strong Customer Authentication, wird uns helfen. Wir werden das Thema Identity Authentification nochmal stärker im Mittelpunkt haben. Zurückzukommen zu deiner Frage.
Darf ich dir vielleicht eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Tut mir total. Aber ich glaube, ein großer Trend ist ja auch das ganze Thema europäische Identitäten. Das heißt, ich glaube, man darf mal positiv annehmen, dass wir uns da weiterentwickeln. Weil jetzt ganz, vielleicht bin ich zu naiv, aber vielleicht ganz grob gesprochen, vieles haben wir ja schon geklärt. Also man könnte ja theoretisch vielleicht auch gewisse Dinge replizieren. Wir können ja heute zum Beispiel kontaktlos gewisse Summe für eine Einzeltransaktion und für eine gewisse Summe in Folge können wir bezahlen. Ansonsten brauchen wir den PIN-Code, wenn ich im Supermarkt physisch stehe. Ähnlich verhält sich es bei Online-Zahlungen mit Freibeträgen. Ist es nicht relativ realistisch, dass man gewisse Benchmarks einfach übernimmt? Also, dass ich sage, ich nehme jetzt irgendeine Hausnummer. Einzeltransaktionen bis 400 Euro kann ich als Endkonsument whitelisten, aber für alles, was darüber hinauskommt, genau, bekomme ich dann halt irgendwann eine Push auf mein Telefon. Und dann steht halt, Agentic Bot hat dir 4 Flüge gebucht, 8 Hotelzimmer, was auch immer. Und dann gebe ich das einfach mit PDS oder was auch immer frei. Das ist eigentlich alles schon gelöst.
Das alles werden wir nutzen können. Und das ist das Gute, dass wir das schon gelöst haben. Ja, das, was du nennst, dass man praktisch White Label Händler oder dass wir bis zu einem bestimmten Betrag ohne starke Authentifizierung eine Transaktion vornehmen können. Das alles haben wir schon gelöst und das ist gut. Das wird uns nochmal helfen in der Kombination zum normal. Also die Herausforderung, glaube ich, wird eher sein, dass man die Agenten richtig identifiziert. Nicht nur praktisch nochmal zurückgreift auf die auf alles, was wir schon definiert haben mit Strong Customer Authentication, TRA, also diese ganze White Label Listing und so weiter. Und aber man wird zusätzlich die Anforderung haben, dass man wirklich den Agent identifiziert. Das haben wir bis jetzt nicht gelöst. Und dann nochmal, wie gesagt, im Rahmen von dieser Identification von dem Agent wird auch die Frage sein, von wer haftet, wenn der Agent auch den Auftrag nicht so erfüllt, wie ich mich oder wie du dir das vorgestellt hast. Ja.
Ja. Also ich versuche mal zusammenzufassen. Wir könnten jetzt noch, glaube ich, eine Stunde philosophieren, aber ich glaube, in der Mitte, sage ich mal so, ich würde mal sagen, so 80-90% sind eigentlich schon da und so die größten Herausforderungen werden sein, vorne die Agenten zu authentifizieren, zuzuordnen und am Ende des Tages natürlich auch zu schauen, wer haftet. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich mit Benchmarks arbeiten. Jetzt haben wir stark sozusagen exemplarisch drauf geschaut, was bedeutet das für mich, der vor dem Rechner, vor dem Smartphone sitzt. Gibt es auch irgendwelche Implikationen? Du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit ganz unterschiedlichen Händlern zusammen, von stationär bis E-Commerce. Welche Änderungen siehst du, auf die sich der Handel, sei es jetzt stationär oder im Online-Bereich, anpassen müsste? Oder ist es für den eigentlich same old business, ob der das jetzt ob der Zahlungseingang von einem Bot kommt oder von einem echten Menschen, kann ja dem eigentlich egal sein. Oder gibt es da auch
also
noch irgendwelche Hürden?
Also im Sicht von dem Händler, es ist wirklich eine Evolution, Revolution, würde ich sagen. Weil die letzten 10 Jahre hat sich der Händler mit dem E-Commerce sehr beschäftigt. Und am Anfang war das eine technische Evolution. Und sehr schnell die letzten Jahre hat der Händler sich die Frage stellen müssen, welche Kundenerfahrung, also diese Client Experience, ja, was will ich geben, welche Erfahrung will ich an meinen Kunden geben? Und dafür hat der Händler natürlich sehr viel investiert an Loyalitätsprogramm, also an verschiedene Erfahrungen, die er besonders für seinen Kunden praktisch geben wollte. Es kann sein, dass er ihm zum Beispiel zusätzliche Punkte, dass er ihm einen Gutschein geschickt hat, dass er ihn praktisch genau kennengelernt hat online und ihm dann im Stationärhandel eingeladen hat, um wiederum besondere Erfahrung dort zu geben. Alle diese Gedanken, alle diese Muster muss der Händler neu denken. Weil wenn der Kunde nicht mehr einkauft, aber er beauftragt seinen Agent für ihn einzukaufen, dann ist diese UX, also diese Client Experience, ist total in Frage gestellt, ja. Und dann ist es die Frage für den Händler, wer möchte ich erreichen? Möchte ich den Kunden erreichen oder möchte ich den Agent erreichen? Mhm. Der Agent ist ein Software, also muss ich ihn praktisch anhand von besseren Daten, von besseren Informationen überzeugen. Aber ich möchte trotzdem den Kunden erreichen, trotz praktisch der zusätzliche Mittelmann, ja, der Agent. Also ich denke, dass für die Händler es ist eine totale Herausforderung, ja. Und wir müssen dafür sorgen, wir Worldpay, wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Händler so gut wie möglich, so viel wie möglich helfen. Und wir werden praktisch als international Provider dafür sorgen, dass er die beste API, die beste technische Infrastruktur zur Verfügung hat. Ja? Und dass wir die Zahlungen weltweit schnell ermöglichen. Wir setzen alle Innovationen für ihn, aber er hat auch eine wesentliche Arbeit. Und das ist eine grundsätzliche Frage, die er lösen muss.
Das stimmt natürlich, weil sich der Point of Sale oder Point of Decision Making, wie man es auch nennen möchte, sich total verschiebt. Erinnert mich, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, es gibt jetzt irgendwie eine total witzige Werbung von Anthropic oder Claude AI, die so ein bisschen OpenAI auf die Schippe nehmen, indem sie quasi so einen Chat, also quasi einen OpenAI-Chat nachstellen und darin halt bekitteln, dass da dann quasi Dinge verkauft werden. Aber wir sehen ja jetzt schon, was will ich damit sagen, was früher Google-Suche war, rutscht in die Language Models. Das heißt, wo ich eine Kaufentscheidung treffe, ist im Zweifel dann auch nicht mehr irgendwie eine Vergleichsplattform wie Idealo oder eine Google-Suchmaschine, sondern findet woanders statt. Und das hat natürlich Riesenimplikationen für den Handel. Da bin ich zu 100% bei dir. Lass uns aber vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen auf eure Studie schauen. Also ich glaube, ihr habt ja ein paar Leute gefragt, wie sie zum Thema Agentic Payments stehen. Und dann würde mich auch so deine ehrliche Meinung interessieren. Ich erinnere mich an ein Phänomen, das vor ein paar Jahren so ein bisschen diskutiert wurde, als diese ganzen HomePods, Siri und Alexas kamen. Dann war auf einmal so kurze Zeit Voice Banking a thing, weil die Leute gedacht haben, Bankgeschäfte werden sozusagen nur noch gesprochen gemacht. Jetzt scheint das mit Bots das erste Mal irgendwie greifbar. Aber hol uns mal ein bisschen ab, was eure Studien herausgefunden haben und dann vielleicht nochmal ein kritischer Blick darauf, inwiefern wir den Markt vielleicht gerade über- oder unterschätzen, weil, wie du sagst, vieles entsteht gerade erst. Das würde mich total interessieren.
Ja, also wir sind alle einverstanden, dass es Agentic Commerce ist die nächste. Das ist die nächste Evolution. Und es wird passieren in den nächsten Jahren. Wie schnell es passiert, schwer zu sagen. Aber alle arbeiten dran. Wir, unsere Wettbewerber, die würde ich sagen, die gleiche praktisch Internationalität und Größe haben wie Worldpay, wir sind alle dran zu arbeiten. Die Scheme, also Visa, Mastercard und anderen arbeiten sehr stark dran. Und wir wissen, wie viel auch Google, Microsoft, also die praktisch die AI-Betreiber, Plattformbetreiber auch investieren. Und sicherlich wissen wir alle, wie viel wir jetzt schon heute AI nutzen. Ich sehe das an mir, an meine Kinder, an die neue Generation, aber auch an alle bei Worldpay, die jeden Tag praktisch AI einsetzen. Es vereinfacht dermaßen unser Leben, um uns wirklich schnell und gute Entscheidungsgrundlage zu liefern. Dass wir sicherlich, das wird eine baldige Änderung sein. Aber ich denke persönlich, dass in vielleicht nicht in alle Ländern in Europa, aber in ein paar Ländern, wo wir sehr schon mobile affin sind, also viel unsere Handy nutzen, dass wir da diese weitere Entwicklung sehr positiv annehmen werden. Ich denke, dass vielleicht das, was uns bremsen wird, sind, dass wir vorsichtig sein müssen zum Thema regulatorische Framework. Und dass die Arbeiten hier ein bisschen länger dauern werden, als die Konsumenten sich es wünschen. Also ich glaube, dass die Interesse ist groß, nicht in allen Ländern, also unterschiedlich in Europa, aber Interesse von den Konsumenten ist groß. Es gibt aber noch grundsätzliche Fragen, die wir lösen müssen und das wird ein bisschen Zeit nehmen.
Okay, super spannend. Jetzt haben wir uns also, ich versuche mal jetzt, weil wir schon einige Aspekte uns angeschaut haben, von rechtlichen Parametern, was technisch schon da ist, was vielleicht noch fehlt, was so die wichtigen Fragen sein werden, haben wir uns jetzt auch gerade angeschaut, was der Handel oder auch E-Commerce tun muss, um in diesem Bereich mitspielen zu können. Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz auf eure Studie, die ihr gemacht habt, zurückgehen. Und wir gehen da gar nicht im Detail ein, wir werden die verlinken. Aber was mich eigentlich nicht überrascht hat, ihr habt euch ein paar Länder angeschaut, wie so der Zuspruch der Konsumenten ist für Agentic Payments. Und wenig überraschend ist da China sehr, sehr weit vorne, was den Zuspruch anbelangt. Das lässt sich, glaube ich, daher zurückleiten, dass die mit WeChat und Alipay ein bisschen weiter sind. Dann kommen die USA und ich sage, Europa ist eher wieder so auf dem dritten, vierten Platz. Da gibt es eben Punkte, die wir wichtigerweise angesprochen haben, wie Fraud Prevention, Identity Theft, sind da so ein paar Zurückhaltungen. Deswegen unabhängig jetzt vom Regulatorischen, wie siehst du Europa vielleicht im Ländervergleich oder zu anderen Ländern positioniert, dass wir den Trend nicht auch wieder verschlafen? Bist du da eher positiv oder eher vorsichtig pessimistisch, wenn du dir eure eigenen Zahlen da so ein bisschen anschaust?
Ja, also ich bin positiv, weil wie gesagt, ich glaube, dass wir auch schon sehr viel gelöst haben, dann anhand von alle Arbeiten, die zum Thema starke Authentifizierung, dass wir die Fraudfälle unter Kontrolle haben, also diese starke praktisch Rahmenbedingungen, die sind da. Und das ist sehr wichtig. Es wird auch die rechtliche Analyse sehr helfen, weil wir zum Thema PSD2 zum Beispiel haben sich unsere rechtliche und regulatorische Partner, die haben sich sehr damit gesetzt in den letzten Jahren. Also ich denke, das wird aus dem Punkt sehr positiv sein. Jedoch, wir wissen, dass die Innovationen immer stark in anderen Kontinenten und das ist da, wo man praktisch in APAC diese große Race von den Wallets wie Alipay, WeChat Pay und so weiter, da erwarte ich natürlich, dass Agentic Commerce sehr stark zunimmt, in Amerika auch. Europa wird danach kommen, jedoch es ist ein Trend, was wir nicht stoppen werden, weil unsere Bereitstellung, die Interesse ist da und ist stark und entsprechend werden wir uns auch sehr schnell anpassen müssen.
Ich bin da echt auch sehr gespannt und danke für deinen positiven Ausblick. Wir sprechen in Europa auch gerade ganz viel über Wallets und gerade im Zahlungsverkehr über souveränes Bezahlen. Und wenn wir da sozusagen immer zwei, drei Schritte hinten nach sind, der Konsument wird immer dahin gehen, wo er das innovativste Angebot bekommt. Das heißt, ich glaube, das ist auch etwas, was europäische Player heute im Blick halten müssen. Vielleicht nochmal machen wir noch einmal die Klammer. Wir haben so ein bisschen mit der einzelnen Person, die eine Agentic Payments-Zahlung mal auslösen wird, ein bisschen ins Zentrum genommen. Hast du ein Bauchgefühl, welche Zahlungen da so ganz vorne mit dabei sein werden, wenn sich das ganze Thema etabliert? Ich habe so ein bisschen Travel angesprochen, irgendwie ganz spaßeshalber den Wocheneinkauf. Sind es wirklich so diese Daily-Sachen, wo man viele Touchpoints hat? Oder siehst du da irgendwelche Branchen auch besonders in Zugzwang oder Branchen, wo sich das vielleicht ein bisschen langsamer entwickelt?
Also die Branchen, wo es sich sehr stark abwickeln wird, sicherlich im B2C-Bereich, also dass ich etwas bestelle, dass ich ein Abonnement durch meinen Agent, dass ich praktisch ein Abonnement, also ein Subscription bestätige oder stoppe, ja, dass ich eine Reise konzipieren lasse und entsprechend dann die Buchungen annehmen lasse durch meinen Agent. Also das sind alle Use Cases, die ich glaube passieren werden. Die Branche, die Industrien, die arbeiten dran, die beschäftigen sich damit. Es gibt unheimlich viele Gespräche. Alle denken nach, recherchieren, alle wollen sich jetzt schon aufstellen im Retail, die Supermärkte, die Fashion-Industrie, die Luxus-Industrie, aber auch die Travel Industry, also alle sind damit beschäftigt. Ich denke, dass am Anfang die einfachste Use Case werden stattfinden. Und die Travel Industry ist nicht die einfachste, in dem Sinn, dass es gibt einfach von den im Zahlungsverkehr sehr eine Komplexität, die ist größer, weil es gibt einen großen Ökosystem zwischen Airlines, OTA und so weiter, verschiedene technische Plattformen, die man nutzen muss. Also sicherlich wird sie nicht als erste kommen, aber jedoch ist der Use Case, dass ich meine Reise buche mit meinem Agent, wirklich sehr anziehend. Und dadurch wird sich auch die Travelindustrie auch sehr schnell anpassen müssen.
Und ich glaube auch ein guter Punkt, den wir jetzt vielleicht zum Schluss noch einstreuen können, das Thema Effizienz und sozusagen Optimierung von Zahlungsflüssen. Du hast Abonnements angesprochen und da gibt es ja, man kann Abonnement aufgeben, man kann es aber auch wieder kündigen und es gibt sicher total viele Menschen da draußen, die Abos laufen haben, die sie gar nicht nutzen. Ich denke da ganz persönlich an meine Gym-Membership. Also das wäre auch total spannend, einmal zu sagen, okay, du hast irgendwie 7 Streaming-Dienste, den nutzt du aber gar nicht, magst du die beiden vielleicht nicht kündigen. Also ich glaube, gerade da ist noch ein bisschen Musik drin, was sicher auch der Akzeptanz hilft, weil es nicht nur ein simples Web 2.0 Ad-basiertes ich verkaufe dir etwas ist, sondern glaube ich stärker an der Person ausgerichtet. Virginie, das war ein wilder Ritt. Ich würde nochmal sagen, so die Kernpunkte, die ich am spannendsten fand, vieles ist da. Wir müssen aber vorne vor allem im Bereich Wallets und Agents das Thema Authentication und Identification uns anschauen und natürlich das Thema Fraud und Liability wird uns da sicher länger begleiten und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir die Hoffnung haben, dass da auch ein entsprechender rechtlicher Rahmen geschaffen wird, in dem man dann auch zielsicher navigieren kann. Wie sich das Thema entwickelt, glaube ich, müssen wir beide beobachten und wie schnell wir dann tatsächlich sind. Und das können wir dann ja vielleicht auch nochmal zum entsprechenden Zeitpunkt nochmal aufnehmen und schauen, was wir uns damals gedacht haben.
Genau. Wenn man denkt, vor 10 Jahren, ich bin im Zahlungsverkehr 2014, habe ich gestartet, also vor 12 Jahren, da war E-Commerce, das war der Anfang. M-Commerce, dass man mit seinem Mobile zahlt. Gefühlmäßig vor 5 Jahren. Also die Innovationen, die wir erleben in der Branche, das geht so schnell. 5 Jahre, das ist nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in 5 Jahren mit Agentic Commerce nochmal ganz anders irgendwo anders stehen und dass wir viel weiter sind, als was wir gedacht haben. Ja.
Und wie du sagst, wahrscheinlich sogar nochmal schneller, weil die Zyklen gerade so zunehmen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Virginie, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir verlinken auf alle Fälle euren Report bei uns im Podcast. Dann können die Leute da nochmal detailliert nachlesen, wie sich unterschiedliche Regionen verhalten. Wie immer, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
Danke dir.
Das Schlusswort gehört wie immer meinen Gästen. Wenn du noch was loswerden möchtest oder einen Appell an unsere Zuhörer richten möchtest, dann ist jetzt deine Chance dazu.
Ja, ich bin nächste Woche auf der MP in Berlin. Es ist sehr spannend. Da sind viele Händler und das ganze Payment-Ökosystem trifft sich da in Berlin. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn ihr da seid. Dann sagt Bescheid, schreibt mir. Ich freue mich, euch dort zu sehen und auf viele spannende Gespräche.
Das klingt doch super. Die Einladung geben wir gerne weiter. Und damit wünsche ich dir und uns allen zu Hause noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann die Leute den Podcast hören. Und sag bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Vielen Dank. Danke dir.